Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Am Wochenende fand mal wieder ein GFL-Wochenende statt. Es ist im Moment die Zeit des American Football in Deutschland und darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten bzw. mit dem Macher von GFL TV und Radio, mit Nicolas Martin. Hallo Nicolas.
Hallo.
Nicola, am Wochenende gab es unter anderem ein Live-Spiel hier natürlich auch wieder auf meinsportradio.de. Das war das Spiel der Berlin Adler gegen die Hildesheim Invaders. Das war ein, wenn man es optimistisch ausdrücken will, Verfolgerduell zwischen den beiden Mannschaften. Hildesheim holt seinen ersten Saisonsieg mit 24-6 gegen Berlin.
Jetzt erklärst du mir noch, was die genau verfolgt haben, außer sich selbst. Aber ein Verfolgerduell aus dem Keller raus, sagen wir es mal so, weil mit den Playoffs werden beide wohl nichts zu tun haben. Es war die Situation folgende: ein Sieg für Berlin, kein Sieg für Hildesheim, kein Sieg für Hamburg da im Tabellenkeller, und die Adler wollten natürlich dieses Heimspiel nutzen, um sich mit einem Sieg quasi eine ganz komfortable Position zu bringen, dass sie dann zwei Siege Vorsprung auf Hildesheim und Hamburg geholt hätten, was schon ein gutes Polster gewesen wäre, weil viel mehr als 2-3 Siege wird Hamburg dieses Jahr nicht holen. Ja, das war dann die Theorie bei den Adlern, und wie das so oft mit Theorien ist, kommt danach die Praxis, und die Praxis sagt dann, die Invaders waren einfach besser. Also ich habe mich nach dem Spiel, ich war selber nicht im Stadion, weil wir Rugby gemacht haben, aber nach dem Rugby-Spiel bin ich dann am Hauptbahnhof gewesen, und da kam mir der Statistiker der Adler entgegen, der mir dann sagte, ja, also das war eine klare Sache für Hildesheim. Die waren heute einfach besser. Die haben einen neuen amerikanischen Quarterback geholt, haben mal weiterhin mit dem alten gespielt, mit Zach Kavanaugh, also die hatten kein Backup mehr und haben dementsprechend einen amerikanischen Quarterback geholt. Kann man mal machen, dass man einfach zwei Army-Quarterbacks da halt. Haben das bessere Spiel abgeliefert. Also von den Statistiken her macht das jetzt im Passspiel nicht so den großen Unterschied. Hildesheim 210 Yards, Berlin 230, aber halt im Laufspiel. Die Hildesheimer sind für über 200 Yards gelaufen, und das hat dann den Unterschied gemacht. Sie konnten die Uhr kontrollieren. Den einzigen Wermutstropfen, den sie haben, ist, dass sich ein Spieler sehr schwer verletzt hat und mit Krankenwagen, Notarztwagen abgeholt werden musste. Dem Spieler geht es den Umständen entsprechend gut. Allerdings haben die Hildesheimer gestern auf ihrer Facebook-Seite gepostet, mindestens noch anderthalb Wochen Krankenhausaufenthalt. Also scheint doch was Schwerwiegenderes zu sein. Und deshalb, dass der Wermutstropfen auf Seiten der Hildesheimer. Ansonsten heißt es Hildesheim ein Sieg, Adler ein Sieg, Huskies null Siege. Und damit können Hildesheim und Berlin leben. Also beide haben noch Spiele gegen Hamburg vor der Brust. Wenn jeder da seins gewinnt, dann ist das Ding eigentlich durch.
Ja, das war also das Spiel, was auf meinsportradio.de live übertragen worden ist. Aber wir hatten auch die Spitzenspielhupe, die am Wochenende ganz doll getrötet worden ist. Die Samsung Frankfurt Universe haben die Schwäbisch Hall Unicorns empfangen und verlieren mit 7-24. Die Schwäbisch Hall Unicorns behalten damit ihre weiße Weste.
Ja, und bei den Frankfurtern schlägt halt durch, dass sie Probleme in der Offense haben. Seitdem sie Mitte Mai ihren amerikanischen Quarterback verloren haben, spielen sie ja mit Sonny Weishaupt, dem deutschen Quarterback, und Jeremy Dixon, ihrem amerikanischen Receiver auf Quarterback, hatten eigentlich eine Lösung gefunden. Als amerikanischen Ersatz, der ist aber letzte Woche abgereist zur CFL nach Ottawa, weil er da einen Vertrag angeboten bekommen hat, und deshalb wird jetzt wieder getauscht. Jetzt hat man einen Quarterback eingeflogen, der zuletzt bei Colorado Receiver gespielt hat, also bei den Colorado Buffaloes, und vorher bei Air Force Quarterback. Bloß der ist halt am Samstag um 13 Uhr gelandet, war halt noch nicht einsatzfähig, und diese Offense-Probleme, die haben sich halt durchgezogen. Sonny Weishaupt ist halt ein junger, unerfahrener Quarterback, der jetzt in 2 Jahre ihr Abstiegskampf in Mannheim gespielt hat und davor zweite Liga in Darmstadt und Backup in Marburg, also der nie wirklich die Verantwortung hatte, so eine ganze, die Offense eines großen Teams zu führen. Der hat seine Sache gut gemacht gegen die schwächeren Teams in der Liga. Da konnte er halt die kurze Pässe nach links und rechts werfen, hat das sehr gut gemacht, hat keine Fehler gemacht. Alles gut, bloß gegen Schwäbisch Hall brauchst du halt mehr als verwalten. Gegen Schwäbisch Hall musst du halt einfach mal auch ab und zu mal ein bisschen aggressiv zu Werke gehen. Und da fehlt dem Junge im Augenblick einfach der Arm für, ja. Und deshalb konnte sich Schwäbisch Hall relativ schnell auf das einstellen, was die Frankfurter gemacht haben, gepaart noch mit ein paar Fehlern bei den Frankfurtern, wie ein langer 70-Yard-Punt-Return wo der Returner dann am Ende den Ball so ein bisschen hält wie so eine Handtasche, ja, und von hinten kommt einer, steckt drauf, macht den Ball frei. Solche Fehler dürfen halt nicht passieren in so einem Spitzenspiel. Und die Lektion hat Frankfurt jetzt gelernt. Also 7-24 ist bei Weitem kein Beinbruch, also halb bei 24 Punkten halten, wenn die eigene Offense komplett Sand im Getriebe hat. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man sich anschaut, was Hall dieses Jahr geleistet hat. Also Hall macht im Schnitt pro Spiel 48 Punkte. Dann ist 24 schon eine Ansage. Jetzt müssen sie halt schauen, bis zum Rückspiel, das irgendwann Mitte August ist, dass sie halt dieses Offense-Problem auf Quarterback gelöst bekommen. Sprich, dass sie ihren Quarterback eingebunden bekommen. Und wenn sie eine funktionierende Offense haben, dann können wir uns auf Rückspiel freuen. Also das ist jetzt nicht komplett aus dem Line gegangen mit so einem 7-50 oder so. 7-24 ist ganz respektabel aus Frankfurter Sicht. Heißt es bloß, sie haben jetzt das dritte Spiel gegen Hall verloren in den letzten 2 Jahren von 3 Spielen. Warten also weiterhin auf den ersten Sieg. Und das muss jetzt halt mal besser werden, weil das heißt jetzt auch, der direkte Vergleich ist bei minus 17. Sie brauchen 18 Punkte, um ihn zu gewinnen. Und wahrscheinlich Südmeister zu werden, weil man nicht davon ausgehen, dass Hall sich noch irgendwo hinlegt. Und Südmeister zu werden hieße halt Halbfinale zu Hause statt Halbfinale auswärts in Braunschweig. Von daher ist das schon ein Ziel, das die haben. Aber ja, dafür brauchen sie eine funktionierende Offense im Rückspiel.
Also Schwäbisch Hall, der Angstgegner der Samsung Frankfurt Universe. Ein tatsächliches Verfolgerduell.
Der Liga-Primus auch, muss man sagen, im Süden. Also sind ja seit 2011 durchgehend Südmeister geworden.
Ja. Ein echtes Verfolgerduell, beziehungsweise dann auch ein Duell der dritten und vierten, gab es im Norden zwischen den Berlin Rebels und den Dresden Monarchs. 45-20 heißt es am Ende für die gastierenden Dresden Monarchs. War das Ergebnis so klar, oder war das Spiel so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt?
Leider ja. Also die Rebels, ich habe sie, also ich war im Stadion gestern, die Kollegen von den Monarchs übertragen, aber ich habe es mir im Stadion angeschaut. Ich habe sie jetzt in den letzten 3 Wochen 2 Mal gesehen, in Köln, jetzt gegen Dresden, und dazwischen war ja noch das Spiel in Braunschweig, was sie 52-10 verloren haben. Das waren jetzt 3 Niederlagen am Stück und es wird von Woche zu Woche nicht besser. Die Passverteidigung, die schon in Köln ein paar Fragezeichen aufgeworfen hatte und den Braunschweig komplett auseinandergenommen wurde, die war auch gegen Dresden nicht präsent. Also der Quarterback der Dresdner, Garrett Safran, konnte sich seine Targets eigentlich raussuchen. Da gab es keinen Pass dabei, wo er wirklich mal in so ein enges Fenster werfen musste. Der hatte immer wen frei. Und wenn er mal nicht wen frei hatte, dann hat er vor sich 15, 20 Meter Autobahn, um selbst zu laufen. Also die Rebels wurden da irgendwie vor der Wahl gestellt, welchen Tod sie sterben wollen, und haben sich elegant für beide Todesarten entschieden. das war der defensive Part. Der offensive Part war, dass man 7-0 in Führung gegangen ist, dann das 7-7 kassiert, dann ein Drive hat, wo man gestoppt wird, das 7-14 kassiert, weil halt die Defense nicht auf der Höhe war. Und dann hat man einen langen Pass. Der Receiver fängt den Ball, läuft 60 Yards das Feld runter und hat nur noch die Endzone vor sich. Wenn er den Ball festhält, und was passiert? Er hält den Ball auch schon falsch, weil er irgendwie schon mit dem Kopf am Jubeln ist. Der Passverteidiger kommt wieder hinterher, schlägt einmal drauf und der Ball fliegt im hohen Bogen durch die Endzone zum Touchback. Und irgendwie war das so ein bisschen der Genickbruch schon früh für die Rebels in dem Spiel, von dem sie sich nicht erholt haben, und die Monarchs haben es einfach runtergespult. Und die Rebels ohne Larry McCoy, ihren amerikanischen Running Back, und Chris Smith, ihren niederländischen Running Back, hatten dann in der Offensive auch irgendwie nicht mehr so wirklich den Punch, dass sie da irgendwas hätten bewegen können. Das zu 20 am Ende, das ist ein geblocktes Field Goal, das sie zurücktragen im vierten Quarter, also 3 Minuten vor Schluss, sonst wäre es vielleicht noch deutlicher geworden. Die Rebels, die hatten mal eine gute Defense und ein Laufspiel, haben uns gedacht, so, wie wird das denn aussehen, wenn sie ein Passspiel haben? Jetzt haben sie sich gedacht, guck mal, wir haben ein Passspiel, Problem ist, dann haben wir kein Laufspiel mehr und keine Defense. Also irgendwie ist da ein bisschen der Wurm drin. Von daher, die Rebels können froh sein, dass sie vor 2 Wochen den direkten Vergleich in Köln nicht verloren haben. Also sie haben in Köln verloren, aber den direkten Vergleich haben sie. Das heißt, bei Punktgleichheit würden sie vor den Kölnern stehen. Weil so wie sie sich präsentiert haben, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass in drei Wochen, wenn sie gegen die Lions spielen, das nur ansatzweise besser wird. Und so wie sie sich präsentiert haben, werden sie auch mit den Kielern Schwierigkeiten haben. Also für die Rebels, so wie sie sich die letzten 3 Wochen zeigen, ist das eher Platz 4 oder Bast Platz 5, das wäre dann aus dem Playoffs raus.
Ja, also Berlin verliert zu Hause gegen die Dresden Monarchs. Im Tabellenkeller der Bundesliga Süd gab es dann tatsächlich noch ein Spiel, das der Allgäu Comets gegen die Munich Cowboys. Und die Munich Cowboys haben wahrscheinlich einen sehr, sehr wichtigen Sieg geholt. 21-14 gewinnen sie das Auswärtsspiel bei den Allgäu Comets, haben jetzt 4 Punkte statt der Comets, die 2 Punkte haben. Das war sehr, sehr wichtig.
Und vor allen Dingen, der Sieg-Touchdown fiel mit 9 Sekunden auf der Uhr. Das war noch eine knappe Geschichte. tatsächlich, die Konstellation war ja, die Münchner haben schon 9 Spiele gespielt von ihren 14 und hatten 1 Sieg, 8 Niederlagen. Und bei den fünf Spielen, die bleiben halt einmal Hall, einmal Frankfurt und dann gehen wir einfach mal nicht davon aus, dass sie es gewinnen. Das heißt, wir schreiben schon mal quasi so ein 1-10 als Bilanz hin und haben dann 3 verbleibende Spiele, nämlich eins gegen die Comets, eins gegen die Stuttgarter und eins gegen Marburg. Und deshalb war es wichtig für München, wenn sie sich aus diesem Tabellenkeller rausarbeiten wollen und es irgendwie auf Tiebreaker ankommen lassen wollen, dass sie zumindest mal das Spiel gewinnen. Das haben sie jetzt getan. Die Münchner sind jetzt bei 2 Siegen, wo sehr 10 Spiele, in dem es zur Halbzeit 7-7 stand. Und wo mir Christian Schimmel zwischendurch schrieb, der sich zum Livestream angeschaut hat, also eigentlich muss dieses Spiel unentschieden ausgehen, weil es halt nicht besonders gut war. Sie haben sich dieses 21-14 in allerletzter Sekunde erkämpft und haben jetzt damit die rote Laterne an Allgäu abgegeben. Für die ist die Situation nicht ganz so dramatisch, weil die haben noch ein paar mehr Spiele vor der Brust als die Münchner und vor allen Dingen, die haben die 2 gegen Frankfurt und die 2 gegen Hall schon hinter sich. Das heißt, alles, was die haben, ist so ab Platz 3 abwärts. Und haben zum Beispiel jetzt in 2 Wochen dann erstmal das Rückspiel gegen Stuttgart, also auch so ein Konkurrent im Tabellenkeller. Es wird eng da unten. 3 Siege können zum Klassenerhalt reichen, aber vielleicht auch nicht. Also wenn die sich jetzt alle equal da die Spiele aufteilen, dann können es nochmal auf so einen Massentiebreaker, so eine Mini-Tabelle mit vier Teams kommen. Die haben wir noch nicht durchgerechnet, einfach weil das ein bisschen kompliziert ist, weil wir noch nicht alle Ergebnisse haben. Aber es könnte spannend werden, da wer jetzt im Süden Achter wird und in die Relegation muss. Aber es sagt uns auch, dass die Vermutung, die wir vor der Saison hatten, dass kein Team wirklich viel schlechter ist als der Rest, ja, also dass es kein Team geben wird, das null und irgendwas rausgeht und dem alle davonlaufen. Das scheint sich zu bestätigen. Wie gesagt, Allgäu ist nur 1 Sieg davon weg, wieder mitten im Pulk zu sein. Und die haben noch ein paar Chancen. Von daher bleibt es da unten spannender für die Münchner, was tatsächlich überlebenswichtig war. Wenn sie das verloren hätten, dann hätten sie nur noch das Spiel gegen Stuttgart gehabt, um wieder anzukommen. So haben sie jetzt ein bisschen Luft.
Mhm. Die Münchner und die Allgäuer werden sich dann auch gefreut haben darüber, dass die Ingolstadt Dukes mit den Stuttgart Scorpions relativ kurzen Prozess gemacht haben. 39-13 ging das für die gastierenden Ingolstadt Dukes aus.
Genau, die Ingolstadt Dukes, die auf Tarnkurs für Platz 3 oder 4 sind. Das wird sich entscheiden im Rückspiel gegen Marburg, aber eigentlich sind sie fast sicher schon in den Playoffs. Und klar, da ist man dann froh als Konkurrent, dass der genauso bei 2 Siegen stehen bleibt und dann keine Überraschungssieg landet. Jeder Upset würde im Augenblick wehtun, passiert aber nicht. Von daher, man kann gepflegt weiterhin im direkten Duell jeden anderen weiter runterziehen. Also das ist tatsächlich was, wo sich besonders jetzt durch dieses Ergebnis gestern noch die Allgäuer gefreut haben dürften, dass die Stuttgarter halt nicht mit 2 Siegen am Stück zu ihnen fahren, nämlich das Hinspiel gegen sie und dann halt gegen Ingolstadt, sondern dass sie das, was sie vielleicht an Selbstvertrauen gegen die Kempner gesammelt haben durch diesen Sieg in allerletzter Sekunde, dass das durch dieses schwache Spiel gegen Ingolstadt wieder weg ist.
Hm. 2 Spiele hat es noch gegeben, über die wir gerade sprechen. Die Hamburg Huskies verlieren gegen die Cologne Crocodiles 7-38 und die New Yorker Lions Braunschweig gewinnen gegen die Kiel Baltic Hurricanes 44-26. 2 eher klare Siege.
Ja, bei den Huskies war es wenig überraschend, weil bei den Huskies ist jetzt auch noch Joshua Rebe, der amerikanische Quarterback, verletzt. Das heißt, die haben mit ihrem deutschen Quarterback gespielt. Und ich glaube, so wie ich das liest, wenn ich auch sehe, wer bei den Kölnern alles gespielt hat, habe ich das Gefühl, die Kölner sind da jetzt rangegangen und haben sich gedacht, gut, Gefahr, nichts. Wir machen das jetzt wie Preseason. Die haben jetzt Back-to-Back Huskies, also diese Woche jetzt gehabt. Dann jetzt ist ja eine Woche spielfrei, weil der Nachholtermin jetzt kommt und da nichts ausgefallen ist, haben alle frei. Und die Woche drauf geht's dann weiter und da haben die Cologne Crocodiles das Rückspiel zu Hause. Das ist dann, ich habe das Gefühl, da geht's jetzt vor allen Dingen darum, für die Kölner irgendwie ein bisschen in den Rhythmus zu bleiben, aber auf der anderen Seite auch bloß keine dumme Verletzung riskieren, weil das sind geschenkte Punkte mehr oder weniger. Da die Kölner sind den Huskies in der Kadertiefe taktisch, physisch überlegen und da geht es einfach nur um die Höhe des Ergebnisses und dass es dann 38-7 ausgeht, ist dann standesgemäß. Und die Lions, ja, es war zumindest knapper als die anderen Ergebnisse die letzten Woche. Also es stand erst 31-7 im dritten Quarter, statt irgendwie schon 45 oder 50. Und die Kieler haben sich dann nochmal ein bisschen rangekämpft und rangebissen, sodass 44-26 eigentlich ganz, ganz okay aussieht, aber an der Dominanz der Lions gibt es erstmal nichts zu rütteln. Jetzt haben die Teams alle eine Rückrunde Zeit, um sich zu verbessern, taktisch, und sich was zu überlegen gegen Braunschweig. Aber im Augenblick sieht es nach einem Durchmarsch aus. Schauen wir.
Ja. Nächste Woche ist spielfrei?
Nächste Woche ist spielfrei. Also wir haben immer, in der Mitte der Saison liegt immer ein Nachholtermin. Und da wurde jetzt, habe ich das Gefühl, auch dieses Jahr noch eher drauf aufgepasst als die anderen Jahre, dass sich halt Teams nicht von vornherein in diesen Nachholtermin reinsetzen, weil letztes Jahr kamen wir dann ein bisschen in, die letzten Jahre kamen wir ein bisschen ins Schwitzen. Es kann immer mal ein Spiel ausfallen wegen schlechten Wetter, wegen Unwetter, Gewitter oder Unbespielbarkeit des Platzes. Das ist nie ausgeschlossen. Es kann immer wieder was mal vorkommen, dass administrativ in einem Stadion nicht gespielt werden kann. Wenn wir das Mommsenstadion zum Beispiel nehmen in Berlin, das ist ab heute gesperrt, weil sie die Tatanbahn neu machen bis Anfang September. Mhm. Wenn die Rabbits jetzt nicht hätten ausweichen können auf das Stadion in Wilmersdorf, dann hätten sie zum Beispiel Nachholtermine gebraucht, um ihre Spiele auszutragen. Deshalb wird von vornherein gesagt, so Leute, setzt euch da nicht defaultmäßig rein, sondern nur wirklich, wenn ihr einen Ausfall habt. Und dieses Jahr gab es halt keine Ausfälle. Und deshalb sind wir in der, also für uns glücklichen Situation, dass nächste Woche erstmal frei ist, weil kann man mal was anderes machen, als Football zu gucken.
Ja, also, das Wochenende war mal wieder vollgepackt. Wir sind vor einem spielfreien Wochenende in der GFL. Nicolas Martin hat das Wochenende zusammengefasst. Danke, Nicolas.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.